At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Click and Rush Episode 34. Ich bin @UliHebel auf X, Instagram und Sky Blue.
Ich bin @Joachim Hebel auf nicht Sky Blue, sondern auf Blue Sky, glaube ich, auf X, auf Instagram. Überall, wo ihr auch seid, bin ich auch. Aber das wisst ihr ja, ihr findet mich.
Geniale Meisterleistung des Marketings bei diesem Namen, den ich mir einfach überhaupt kein Stück merken kann.
Vielleicht liegt es aber auch an dir, das kann auch sein.
Ja, möglich wäre es. Ich dachte eigentlich in den letzten zwei Wochen, ich habe es drin, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es richtig war oder nicht. Aber ist ja unterm Strich total egal. Wir gehen rein in den Premier League April und der bedeutet ja in aller Regel, dass sich Dinge entscheiden in der Tabelle und durchaus auch anderswo Entscheidungen treffen. Und das wiederum durchaus überraschend. Als wir heute Morgen aufgestanden sind, gab es nämlich die Nachricht, wir nehmen am Dienstagmittag auf, dass der FC Liverpool einen Jürgen Klopp-Nachfolger gefunden hat. Und das haben unsere Kollegen rausgebracht von Sky Deutschland. Deswegen würde ich auch sagen, gehen wir direkt rein. So wie die Dinge stehen, sieht es so aus, als hätte Liverpool eine mündliche Einigung mit Ruben Amorim erzielt, dem bisherigen Trainer von Sporting Lissabon. Und das Ganze ist noch nicht zu 100% fix, so ist es auch rausgekommen, aber es gäbe eine grundsätzliche Einigung. Das sind jetzt die Berichte. Und das gehen wir natürlich jetzt der Reihe nach durch, was das bedeutet. Wir schauen auch mal, wie weit wir beide mit dem Schaffen jeweils vertraut sind. Aber lass uns doch mal grundsätzlich wie immer zunächst mit der Gefühlsebene arbeiten. Du hast ja, glaube letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal gesagt, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass das so passieren könnte. Da habe ich noch nicht so recht damit gerechnet, aber das ist jetzt dein Problem, weil du hattest recht. Also fängst du an.
Ja, also ich finde es spannend, ehrlich gesagt. Ich mag den auch. Also das ist ja, es ist ein klasse Trainer. Ich hieß ja immer so der Nächste, der Neue, der Youngster und so weiter und so fort. Das war schon begeisternd, was der natürlich hingelegt hat. Der ist dann auch, glaube ich, Meister geworden. Ich glaube vor 3 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon beeindruckend, schauen wir schnell, 2021, genau, das war schon beeindruckend, auch da, was ich so gehört habe vor Ort. Die Jahre darauf, die waren dann nicht mehr, also jetzt wieder, aber ich glaube, das letzte Jahr war jetzt in der Liga nicht so toll, soweit ich mich erinnern kann. Da gab es dann schon auch mal Stimmen, so quasi, oh, ob das nicht irgendwie, und ist das vorbei mit dem, und wir, genau, Vierter sind sie geworden, genau. Da war dann schon so ein bisschen Kritik auch, das weiß ich noch. Weil ich die in der Europa League hatte ein paar Mal, da hat er dann auch irgendwie schon so ein paar Sätze rausgehauen, so quasi, ja, sie wollen den Titel holen und so, wo ich mir dann dachte, ja, okay, Pathos, einfach so, ja, ich glaube, und jetzt müssen wir ein bisschen größer machen und so, ist es das oder glaubt er wirklich dran? Im Endeffekt hat's ja nicht geklappt. Plus, ich weiß auch noch, dass es damals schon auch geheißen hat, selbst wenn sie die Europa League gewinnen würden, dann würde es die Saison nicht retten, weil es für Sporting einfach schon underwhelming war, nur Vierter zu werden. Das weiß ich noch genau, also dass der schon auch ziemlich in der Kritik stand. Aber grundsätzlich, der ist 39, das ist ein herausragender Trainer, ein großes Trainertalent, finde ich, jemand, der schon passt. Ich habe es ja gesagt, dass ich glaube, dass Liverpool sich jetzt nicht im allerhöchsten Regal bedient, nicht jetzt unbedingt, weil sie das nicht können oder weil da jetzt keiner hingehen würde, sondern weil es irgendwie zu Liverpool besser passt, jemanden zu holen, den sie machen. Sie sind, glaube ich, sehen sich da auch mehr so und der könnte vom Typen her auch passen und deswegen war es mir fast klar, dass das jetzt nicht irgendwie ein Carlo Ancelotti wird oder sowas in die Richtung, ja, so in die Richtung, so ein Dressman, so ein Elder Statesman, sondern dass es schon jemand wird, der den nächsten Schritt vor sich hat, den Liverpool machen kann, den sie schaffen können. Das war bei Klopp ja auch so. Der war damals ja auch eine Wildcard. Ich glaube, den hatten auch nur wenige auf dem Zettel zu dem Zeitpunkt. Aber dementsprechend finde ich das schon sehr, sehr spannend. Auch, weil wir hatten es ja, da sind ja, da wird gerade so auf der Tribüne, ja, wird sehr, sehr viel Englisch gesprochen. Also da werden jetzt, kommen jetzt sehr Sportdirektoren, CEO, alles Engländer. Und dass die dann nach Portugal gehen, finde ich respektabel, finde ich mutig. Aber will ich auf jeden Fall sehen. Also ich mag den Trainer sehr, sehr gerne und muss dann auch sagen, wenn du so rumüberlegst, wenn du jetzt sagst, du willst jemanden vielleicht nicht aus England, den du vielleicht auch jetzt nicht hundertprozentig kriegen würdest, was eben schwierig ist, weil viel Geld und bla 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 bla. Und wenn du dann so rumschaust in anderen Ligen, ist das schon einer der spannendsten, ehrlich gesagt. Und deswegen freue ich mich sehr drauf, ehrlich gesagt.
Ja, gute, glaube ich auch, also wenn man sich den Zeitplan anschaut, gute Idee, einen 39-Jährigen zu holen, der dann, das wünscht sich ja logischerweise immer jedes Board, im Idealfall ein paar Jahre da jetzt verlebt, so wie Klopp ja auch, sagen wir mal, vielleicht fast sogar ein Jahrzehnt, ohne dass der dann zu alt wäre, finde ich durchaus auch überzeugend, und ist jemand, der, glaube ich, von der Persönlichkeit her genügend mitbringen könnte, um klarzukommen mit dem, was ihn erwarten wird, weil das muss man ja schon sagen, es ist nochmal eine extra und besondere Bürde, auf Jürgen Klopp zu folgen bei Liverpool. Gilt ja auch als jemand drum Amorim, der auch so, also ich will jetzt nicht sagen, so stilprägend war, so wie De Zerbi, dass viele Leute den kopieren. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Fall, aber schon jemand, der mit der Art und Weise, wie er Sporting neu aufgestellt hat, nachdem er übernommen hat, dafür gesorgt hat, dass die Liga nochmal ein bisschen was gelernt hat, sozusagen. Das finde ich schon so, dass man das so sagen kann. Plus, ich meine, das ist ja auch immer die Idee gewesen, dass man über Amorim als jemanden gesprochen hat, der gruppentaktisch gut ist, aber der vor allen Dingen auch in Sachen einzelnen Spielern durchaus dem einen oder anderen weitergeholfen hat. In der Saison jetzt neuerlich Gyökeres als Beispiel, den er, glaube ich, in die europäische Ebene gehoben hat. Pedro Gonçalves in der Verteidigung, Gonçalo Inácio, der unter ihm große Sprünge gemacht hat. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, letztes Jahr war es schwierig, bis einfach richtig schlecht sogar. Ich glaube, da tritt man niemandem zu nahe, wenn man das über die Saison sagt, aber in der Saison ist es wieder so, wie es in den ersten Jahren war. Unter ihm hat ein portugiesischer Kollege gesagt, in Portugal gibt es den Begriff Strulinha. Also man sagt so, das ist der kleine Stern und der fällt ihm einfach immer zu oder er wird von dem verfolgt. Also will eigentlich nur ins Deutsche übersetzt heißen, egal was er macht, es funktioniert und das ist zurück bei ihm. Das heißt, er hat wieder ein wenig Spielglück, die Entscheidungen sitzen wieder. Das macht dann seinen, der ist ja schon durchaus ein von sich selbst überzeugter Typ. Das sorgt dann dafür, dass das ganz gut funktioniert. Er ist natürlich einigermaßen schwer einschätzbar, weil die portugiesische Liga schon irgendwo noch einen Inselstatus hat. Da bin ich dann schon auch gespannt, wie dann der Transit funktioniert ins Englische rüber. Gab es ja schon 2-3 Mal mit ganz unterschiedlichen Ausgängen in der Premier League-Geschichte, wenngleich zu den damaligen Zeitpunkten, als die Portugiesen rübergekommen sind, jeweils war es noch eine ganz andere Fußballwelt. Also Mourinho als Beispiel oder Villas-Boas sind ja so die Namen, die man dann automatisch im Kopf hat. Mal ging es gut, mal ging es nicht gut. Reputationstechnisch waren wahrscheinlich beide, ich sage jetzt mal, in etwa vergleichbar ausgebildet. Bruno Lage als letzter sicherlich, der aber ein ganz anderer Typ, glaube ich, nochmal war als Ruben Amorim bei den Wolves. Das hat so lala funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt eine kleine Tradition, dass die besten portugiesischen Fußballlehrer sich gerne Richtung England orientieren. Und wie du schon gesagt hast, ich traue es dem Typen irgendwie auch zu. Ich finde, dass das eine relativ, also es ist ja noch nicht vorbei, die Sache, es kann ja immer noch scheitern. Das ist ja, also es geht ja nur jetzt erstmal um die grundsätzliche Einigung mit ihm selbst. Und dann soll es ja noch darum gehen, dass er hat ja noch einen Vertrag, Amorim bei Sporting bis 2026. Und es gibt aber eine Ausstiegsklausel, die Liverpool ziehen könnte sozusagen. Und da kann das jetzt noch passieren. Ich bin nicht sicher, wer es jetzt wie geleakt hat, woher es gekommen ist. Das ist dann oftmals noch so der Dealbreaker vielleicht, wenn eine Seite gar nicht wollte, dass es rauskommt oder die andere Seite es zu sehr wollte, weil ich würde schon tippen, dass das der Deal ist, auf den Amorim gewartet war. Der war bei Tottenham schon im Gespräch im Sommer als Beispiel und auch davor schon bei zwei, dreien, bei Chelsea auch immer mal wieder genannt gewesen. Könnt mir schon vorstellen, dass das der Deal ist, dass das die Stelle ist, auf die Amorim jetzt gewartet hatte und dass jetzt Camp Amorim auch sagt, komm, lass uns eintüten, weil da wollen wir hin. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Naja, das heißt ja schon, dass man sich grundsätzlich geeinigt hat, dass eigentlich alles soweit klar ist und ja, ich habe auch schon, also ich bin auch gespannt. Also weiß auch noch, dass er letzte Saison schon gesagt hat, dass er nicht garantieren kann, dass er diese Saison noch hier ist. Da war das schon so, dass das irgendwie Gerüchte gab, daran kann ich mich noch erinnern. Und ich weiß, dass der natürlich logischerweise den nächsten Schritt machen will und sich das auch vorstellen kann. Und dass es zu Liverpool passt. Also ein sehr, ja, einer, der eine, glaube ich, eine Defensive wirklich entblößen kann mit seiner Taktik. Jemand, der auch wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, mit jungen Spielern gearbeitet hat, mit Talenten gearbeitet hat, der Meister geworden ist. Das muss man ja auch mal sagen. Also in Portugal sich vorbeizusetzen, einfach so an Porto und Benfica als Sporting, die so die dritte Kraft im Lande sind, das ist schon nicht so einfach. Und das jetzt mehrfach zu schaffen, die werden wahrscheinlich wieder Meister, das zweimal in seiner Amtszeit zu schaffen, das ist schon beeindruckend. Muss man wirklich sagen. Ich weiß auch noch, vor zwei Jahren, also vor der letzten Saison, war das der Trainer, also da wollten, das war so De Zerbi Light, alle wollten den haben, natürlich nicht ganz so bekannt, weil er nicht auf der großen Bühne war, aber alle wollten den haben und das ist ein wirklich spannendes Trainertalent, das ist ja viel zu wenig eigentlich. Dementsprechend bin ich da schon gespannt, wie er das hinkriegen wird. Liverpool ist, das haben wir auch schon gesagt und jeder, der mich fragt, der sagt immer den gleichen Satz, auf Klopp zu folgen ist nicht lustig, das stimmt, das wird der auch erleben, dass das nicht lustig ist, weil logischerweise, ich meine, Dortmund trauert Jürgen Klopp heute noch hinterher und die suchen noch heute einen Jürgen Klopp, weil Jürgen Klopp mehr hinterlässt als nur Taktik, Tafel und vielleicht die Kappe oder sowas an der Seitenlinie, sondern der hinterlässt natürlich noch viel, viel mehr, was in keinem Statistikbogen irgendwo aufzunehmen ist, sondern er ist natürlich logischerweise auch eine Person, eine Persönlichkeit und das ist, glaube ich, etwas, da wird so schnell keiner ran können bei den Liverpool-Fans, weil Amorim natürlich schon auch ein emotionaler Typ sein kann, aber nicht der Menschenfänger ist nach außen, so dieser Entertainer wie Jürgen Klopp, das ist ja ganz normal, das glaube ich ist im Weltfußball keiner momentan, dementsprechend ist das schon eine andere Welt für Liverpool, daran werden sie sich gewöhnen müssen, es wird ein bisschen steriler werden, aber und ich glaube, die müssen auch ein bisschen näher hinschauen, um zu verstehen, wie der Typ tickt, aber das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt schlechter ist, das ist glaube ich eigentlich auch ganz gut, so ein Kontrastprogramm zu haben, weil wenn du jetzt da jemanden hinstellst, der so ähnlich aussieht, in Anführungszeichen, ja, also du stellst jetzt da irgendwie einen hin, bei dem sie sagen, ja, das ist der nächste Jürgen Klopp, dann würden die vielleicht auch den nächsten Jürgen Klopp erwarten, so hast du jemanden, der ist klar anders, der ist jünger, der sieht schon ganz anders aus, der tritt ganz anders auf, der ist eher ruhiger auf den ersten Blick. Ich glaube, dass das schon dann auch zeigt, dass eine andere Zeitrechnung jetzt angebrochen ist. Und ja, wie gesagt, gab ein paar Jahre, die waren, oder es gab ein Jahr, das war jetzt nicht so toll, aber das heißt ja noch nicht, dass der Trainer am Ende ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es jetzt mit dem erst richtig losgeht und bin sehr, sehr froh, dass der es wirklich in die Premier League schafft, weil ja, die größten Trainer sollen dahin, das wissen wir. Und ja, meine Liverpool-Fans haben jetzt auch schon gerade, habe ich jetzt auch schon gerade gelesen, googeln jetzt schon ganz fleißig, wer der ist und wo der herkommt und was Sporting ist und so. Das zeigt dann auch wieder die Ignoranz der englischen Fans, dass die von dem nie gehört haben. Ich glaube, da sind wir alle schon ein bisschen weiter, weil wir uns halt auch ein bisschen mehr über die Landesgrenzen hinaus mit Fußball interessieren. Aber die werden jetzt ziemlich schnell lernen, dass das ein sehr, sehr guter Trainer ist.
Was ich total erstaunlich finde, ist, dass es gar nicht rauskam bis zu dem Zeitpunkt, als jetzt schon eine Einigung da ist. Also ganz erstaunlicherweise versuchen ja Medien, das ist ja klar, immer irgendwelche Namen zu spielen, wer könnte sein und so, aber es ist nie darüber hinausgegangen. Also ich habe zumindest keinen einzigen Leak vernommen von, mit dem sprechen sie und mit dem sind sie durch, als Beispiel. Das finde ich total erstaunlich, das spricht, da haben wir ja vor, ich glaube, zwei Wochen drüber gesprochen, die neue Führungsmannschaft bei Liverpool, die ja im Hintergrund ziemlich sicher schon arbeiten wird, das ist ja klar, man kann es ja letztlich oftmals daran manifestieren, dass auch Klopp nicht zu seinem potenziellen Nachfolger befragt worden ist, im Sinne von, ja, der wird's, oder wir wissen, dass da verhandelt wird oder sowas. Und dann, was soll denn Klopp dazu sagen? Ist ja klar, ich meine, es geht jetzt los, das ist logisch. Aber das finde ich durchaus erstaunlich. Es ist sowieso bei den allermeisten zu besetzenden Trainerstellen nicht ganz so krass, wie ich es mir erwartet hätte. Aber insbesondere in Liverpool, ich kann mich ja schon gar nicht mehr dran erinnern, wann die das letzte Mal einen Trainer gesucht haben und wie da geredet worden ist. Fast zumindest, weil damals war ich im Sky Newsroom gehockt, als rauskam, dass Brendan Rodgers entlassen worden ist. Und dann ging es relativ schnell darum, dass man gesagt hat, ja, Jürgen Klopp habe eine gewisse Außenseiterchance. Und das hat sich dann binnen weniger Stunden dann verdichtet, dass er es wirklich auch machen würde. Aber das finde ich total erstaunlich. Spricht erstmal für die neue Truppe da, dass sie sich in aller Ruhe offensichtlich unterhalten haben mit ein paar, oder vielleicht auch nicht unterhalten haben, weiß ich nicht, aber davon würde ich jetzt mal ausgehen, mit ein paar möglichen Nachfolgern, und jetzt dann vergleichsweise geräuschlos bei der Einigung fast schon rauskommen öffentlich. Und nochmal, das kann ja gewollt sein oder nicht, aber das finde ich durchaus einmal als positiv hervorzuheben. Also erinnert euch mal nur zurück, wir haben ein paar Zuschriften bekommen zu unserem Abriss zu Chelsea vergangene Woche. Erinnert euch nur da, als die nach Frank Lampard oder anstelle Frank Lampards nach der Entlassung vergangene Saison, als die einen Trainer gesucht haben, was da passiert ist, wie da öffentlich alle Namen auf der Liste rauskamen und ja auch uns zugespielt worden sind. Wir wussten ja tatsächlich auch, wie die Shortlists aussahen und so. Also das ist dann schon erstaunlich und im Vergleich als sehr, sehr positiv hervorzuheben. Und da gab es auch einen, der ein bisschen brisküert war, ein langjähriger Hörer, ich will jetzt nicht einen Namen nennen, ich mag auch, war wahrscheinlich aus der Emotion heraus, der gesagt, ja, warum schimpft ihr denn nicht über Liverpool? Das ist die Antwort. Weil es nichts zu schimpfen gibt, weil die einfach ihren Job sehr viel besser machen in dem Punkt. Und jetzt zeigen, dass sie vielleicht oder vielleicht auch nicht unvorbereitet von der Nachricht getroffen waren, dass Klopp zum Saisonende aufhört. Für mich war es überraschend, was man so gelesen hat, durchaus auch für die Fenway Sports Group, dass das der Zeitpunkt sei. Und wie man dann aber damit umgegangen ist in der Folge, und das ist eigentlich der Punkt, den ich machen möchte, finde ich bis zum jetzigen heutigen Tag gut. Kann das Ding noch von den Gleisen gehen? Ja, kann sein. Wenn nämlich jetzt rauskäme, dass, was weiß ich, sie sich dann doch nicht einigen über dies oder das, dann wäre es das erste Mal öffentlich wahrscheinlich so ein kleiner Fehler, aber bis dahin haben sie erstmal ihren Backroom-Staff aufgefüllt, da hat sich dann der neue, also jemand, der zurückgekehrt ist in Edwards, der dann eine Position aufgestiegen ist, der hat sich sein Staff weiterhin zusammengezimmert und die dann hoffentlich zusammen sind zu der Entscheidung gekommen, dass es Ruben Amorim wird, mit der Entscheidung ich gut leben könnte, die ich auch spannend finde, und das finde ich erstmal als positiv hervorzuheben.
Ja, und also wir haben auch Leute geschrieben zu Chelsea, dass sie es sehr, sehr genauso sehen wie wir. Also das muss man auch sagen. Es gibt auch immer dann gegenteilige Meinungen, um das mal dazu gesagt. Plus, Chelsea hat jetzt innerhalb von einer Woche zweimal Führungen verspielt. Einmal gegen United, die jetzt nicht unbedingt stabil sind, wie wir gesehen haben. Und einmal gegen Sheffield United. Also vielleicht mal drüber nachdenken, wenn ihr uns kritisiert dafür, dass wir Chelsea kritisieren, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass ihr einfach nur traurig seid, dass Chelsea momentan gerade so spielt, wie sie spielen. Das ist meine Vermutung.
War doch jetzt gut gegen Sheffield, oder?
Sehr gut. Ja, wirklich sehr gut. Und nochmal, ein Satz noch, weil das ist auch das, diesen Disclaimer habe ich gerne. Wir haben nichts davon, wenn wir Chelsea runtermachen oder sonst irgendwas. Mir wäre es am liebsten, alle Big Six Teams würden durchmarschieren ohne Ende. Es wird einen spannenden Meisterkampf geben und so weiter und so fort. Und wir alle wissen um die Macht des FC Chelsea. Wir alle wissen um die Größe des FC Chelsea und über die Wucht und so weiter und so fort. Wir hatten alle Jahre lang, Mourinho-Jahre, aber auch später nochmal, richtig Angst vor diesem Verein, weil die einfach eine große, große Stärke haben. Nur das, was da momentan abläuft, ist einfach dieser Vergangenheit nicht würdig. Und ich glaube auch nicht, das ist der Punkt, dass es in die Zukunft, dass es in der Zukunft mit diesem Board besser wird. Und das ist jetzt nicht, das ist einfach für Chelsea zu wenig, weil sie mehr verdient hätten, weil ihr Chelsea-Fans mehr verdient hättet. Und das ist der Punkt, warum wir teilweise hämisch werden. Das kann man verstehen, dass ihr das vielleicht nicht lustig findet und der Rest der Premier League schon. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie Chelsea nicht mögen und irgendwie freuen, wenn die irgendwie stolpern. Das ist nur ein kleiner Einschub zum letzten Mal.
Ja. Dann können wir, glaube ich, mit der Wissenslage, die wir im Moment haben, oder müssen wahrscheinlich, dann das Liverpool-Thema verlassen. Also zumindest die rote Seite Liverpools, denn es gibt ja eine blaue Seite, die aber da auch wieder sich um rote Zahlen dreht und dann zum FC Everton kommen und der erneuten Nachricht, das ist das Thema der Saison irgendwie und es ist der größte Clusterfuck, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts, weil ich's, also es ist inzwischen, wir sprechen gleich drüber, aber ich freue mich sehr auf dieses Thema, wie ihr euch vorstellen könnt, denn es ist das nächste Mal Punktabzug, das dritte Mal in der laufenden Saison, gegen aber nur den zweiten Verein. Everton hat weitere 2 Punkte abgezogen bekommen und das Gemeine ist ja das, die haben am Wochenende einen Monstersieg eingefangen und ich habe mich sogar auf Sendung dazu hinreißen lassen, weil ich ja selber einen Abstiegskandidaten hatte in Nottingham Forest, dass ich gesagt habe, okay, Everton braucht jetzt noch 3 Punkte und dann sind die wahrscheinlich durch, weil nach menschlichem Ermessen können 31 bis 32 Punkte in der Saison reichen. Ja, und dann kommt Montagabend die Meldung oder Nachmittag die Meldung, 2 weitere Punkte Abzug für Everton und wir wissen, dass wir nichts wissen sozusagen. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch hinter der geschweiften Klammer stehend bei diesen generellen PSA-Regeln. Verstößen und damit verbundenen Punkteabzügen. Auch da wieder, willst du überhaupt noch reden? Wie ist dein Gefühl diesbezüglich? Weil wir müssen es ja über Gefühlsebene regeln, weil den Rest, den wissen wir ja leider nicht.
Oh. Also ich glaube, dieses Gesicht, als du jetzt gerade mit dem Thema angefangen hast, haben meine Lehrer in der Schule sehr, sehr häufig gesehen, verdrehte Augen und einfach nur einen Kopf schütteln. Ich glaube, das ist das pure Gesicht der Langeweile. Ich kann es wirklich nicht mehr hören und ich werde es auch nicht verstehen. Wirklich ernsthaft. Und langsam werde ich auch wirklich sauer. Ich habe das heute schon getwittert, auch auf Englisch, weil ich mir wirklich dachte, vielleicht liest das wirklich mal jemand. Ich glaube es nicht. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Es ist unglaublich. Du fällst eine Entscheidung und sagst nach 3 Tagen oder nach 3 Wochen weichst du sie wieder auf oder verhärtest sie oder wie auch immer. Egal, selbst wenn ihr das mit eurem Hund macht, dann wird der sich irgendwann denken, hä? Eure Kinder, wer auch immer, ja, Arbeitskollegen, wer auch immer. So kann man doch nicht umgehen. So kann man doch nicht Rechtsprechung auslegen. Plus, am Ende des Tages, ich habe das schon mal gesagt, die Integrität des Wettbewerbs wird komplett aufgeweicht. Jetzt mal so, dann mal so. Everton weiß doch gar nicht, wie die sich fühlen. Das ist doch einfach nur noch eine Farce. Keiner denkt doch mehr, ah, die Premier League hat das aber sehr, sehr unter Kontrolle. Respekt. Sondern alle denken sich, was machen die da? Das ist einfach nur noch eine Lachnummer. Und ich persönlich, glaube ich, würde mich mittlerweile einfach schämen. Und die müssten doch auch irgendeinen Pressevertreter haben oder einen Pressesprecher haben, der denen oder Medien irgendeinen Medienvertreter dazu haben, der denen sagt, Leute, macht das nicht jetzt schon wieder. Jetzt entscheidet euch endlich mal und gebt es einmal raus oder nie wieder, aber wir machen uns hier gerade lächerlich. Genau das machen sie, ernsthaft. Also ich finde das so traurig und so lächerlich, wie Leute mit dieser Liga, mit dem Ansehen dieser Liga und mit diesem Sport so umgehen können. Das ist einfach nicht, und es ist egal, welche Mannschaft es ist, so geht man mit diesem Wettbewerb einfach nicht um. Everton dachte sich, ah, wir sind gerettet, super, toll, jetzt haben wir auch noch gewonnen, das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt geht der ganze Quatsch von vorne los. Wer sagt denen denn, dass die nächste Woche nicht wieder 2 Punkte abgezogen bekommen, was im Übrigen in Aussicht steht? Das ist eine absolute... Nee,
stopp, das wissen wir zumindest, in der Saison wird nichts mehr passieren.
Stand gestern auch noch anders.
Also das ist nach der Wissenslage wird in dieser Saison bestenfalls noch reduziert aus Evertons Sicht, wenn die Berufung stattfindet. Das könnte im Übrigen sogar nach dem letzten Spieltag noch stattfinden. Also kann sein, also jetzt würde ja bedeuten, wenn Everton die Punkte holt, die sie brauchen, um dann jetzt nach diesen Punkteabzügen, die ja dann wieder angestiegen sind, jetzt muss ich mal schnell überlegen, auf 8 wieder, ne? Also erst von 10 auf 6, dann wieder plus 2, heißt ja bei minus 8 im Gesamten in der Saison. Aber es kann jetzt in dieser Saison erstmal nichts mehr draufkommen. In der laufenden nächsten Saison, dann aber wieder die Periode meinend, um die wir gerade sprechen, könnte es wieder sein. Also kann sein, dass Everton in die nächste Saison dann schon wieder mit Punkteabzug startet. Aber nach all dem, was ich jetzt weiß, verstanden habe und gelesen habe, fair enough, vielleicht hast du auch recht. Und das sorgt ja dafür, dass die Konfusion so riesengroß ist, ne? Dass man wahrscheinlich jetzt davon ausgehen kann, dass es im schlimmsten Fall bei 8 Punkten Abzug bleibt in dieser Saison. In dieser Saison. Das heißt noch lange nicht, dass die nicht vielleicht mit einem minus 6er Polster in die nächste Saison reingehen können. Da hängt es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen am Stadionausbau, der wesentlich teurer ist als das, was Everton sich dachte und weiterhin noch Gelder fressen wird oder gefressen hat im Verlaufe dieser, das ist ja dann einfach eine Berechnungsgrundlage, die dann entscheidend ist dafür, die dann dafür sorgen könnte, dass vielleicht der Verstoß noch höher wird sozusagen. Denn bleiben wir mal bei den Fakten, die wir jetzt haben, also die, oder eigentlich sind es keine Fakten, das ist ja eher eine gewisse Logik. Everton im selben Zeitraum.
Du siehst da eine Logik. Du siehst da eine Logik.
Ja, jetzt bin ich begeistert. Gewisse. Eine gewisse zumindest. Ich meine, wir reden ja immer um diesen Zeitraum drei Jahre zwischen 1920 und der Saison 22, 23, also den Sommer sozusagen. Und da gibt's ja diese Verlustgrenze. Also ich bete das immer wieder runter. Wenn es euch langweilt, dann tut mir das sehr, sehr leid. Aber mir geht's so, ich brauche das auch immer wieder, um es einigermaßen zu verstehen. 105 Millionen Pfund ist das Maximum an Verlusten, die man machen darf. Und jetzt ist rausgekommen, dass Everton Runde 16% da drüber lag, 16,6 Millionen Pfund. Und das bedeutet, dass sie weitere 2 Punkte abgezogen bekommen. Ich versuchte mich zu fragen, warum sind es denn diesmal 2? Wir haben ja bei Nottingham drüber geredet, warum sind es denn da 4? Und da sind ihnen ein paar Dinge zugute gelegt worden. Das verstehe ich jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, in diesem Fall. Und ich glaube, Nottingham Forest Fans werden sich denken, okay, lasst mich einfach in Ruhe mit diesem Käse. Aber das ist zumindest das, was wir wissen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen weitere Probleme dazu, weil eben das Stadion wahrscheinlich mehr gefressen hat. Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen der Liga und des Vereins, ob das zu berücksichtigen ist in Sachen Verlusten oder aber nicht. Und Lirum Larum, egal was wir machen, mein Everton ist längst in der Berufung, ist ja klar, aber jetzt müssen wir uns überlegen, was könnte denn diese Berufung bedeuten? Was willst du denn aus 2 Punkten großartig machen? Ich glaube jetzt nicht, dass die Premier League komplett davon zurücktritt und sagt, naja gut, dann geben wir euch halt gar keinen, weil, das haben wir in der Nottingham-Folge schon besprochen, die Premier League ja ganz klar auch gesagt hat, wir werden Strafen verhängen und das ist die Idee dahinter. Bedeutet, vielleicht kriegen sie es auf 1 gekürzt, was dann wiederum eine Gesamtabzugsmenge von dann 7 Punkten hätte, die trotzdem beispiellos wäre. Viel Konjunktiv, ob es so stimmt, was ich euch jetzt sage, weiß ich nicht, weil sich ja alle Seiten vergleichsweise bedeckt halten. Und was wir wissen ist, dass Everton jetzt nach diesem Punkteabzug, so wie die Dinge im Moment stehen, ob das lang Bestand hat, wissen wir nicht. Ob es überhaupt dann das Ende der Tabelle im Bestand hat, wissen wir auch nicht. Aber im Moment sind es nur 2 Punkte Vorsprung auf den 18. auf Luton Town, die, glaube ich, sich wahrscheinlich das Gleiche denken wie alle, weil die würden eigentlich gerne auch mal irgendwann wissen, was eigentlich losgeht. Und jetzt gibt's dann nächste Woche noch ein Spiel und dann gibt's das PSA-Derby gegen Nottingham Forest. Da freue ich mich schon sehr auf die Proteste. Also falls die englischen Kollegen aus Nottingham und aus Everton Protestbewegungen, wie man es macht, wissen wollte, dann glaube ich, könnten wir Kontakt herstellen mit der deutschen Fanszene. Da wünsche ich mir, dass es echt brennt. Weil, also nicht brennt im Sinne von bitte nichts anzünden oder so, aber lass die Tennisbälle fliegen, weil es einfach lächerlich ist inzwischen.
Also ich bin einfach nur verwirrt, angewidert, genervt, sauer, gelangweilt. Ihr könnt alles so in die Richtung geht's. Weil mir ist persönlich, denkt doch mal einer an die Kinder, denkt doch mal einer an die Spieler, wie es denen geht seit Beginn der Saison. Das ist, ich meine, klar, die können, der Verein ist nicht unschuldig, deswegen ist es deren Schuld und nicht die Schuld der Spieler und auch nicht die Schuld der Premier League, ist richtig. Aber wie damit umgegangen wird, ist schon Schuld der Premier League, weil man kann es auf jeden Fall besser machen und das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur hyper unprofessionell, wie damit umgegangen wird. Und es muss besser laufen und es geht so einfach nicht weiter. Aber mich wundert es ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass die Premier League das genauso macht, weil es ja nicht zum ersten Mal der Fall ist. Deswegen, mich wundert gar nichts mehr und ich bin einfach nur, ich hoffe wirklich, 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 wirklich inständig, dass es bis zum Ende der Saison jetzt das Letzte ist, was wir davon gehört haben, dass wir nichts mehr hören, weil das einfach, also ich stelle mir das als Spieler vor, du gehst da rein, denkst dir, oh ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir da und da, wenn wir die nächsten 3 Spiele gewinnen, dann super, dann ist es wieder so, dass du dann plötzlich wieder Punkte dazu bekommst, dann wieder nicht, du hast ja gar keine Planungssicherheit und ich glaube, das würde mich als Spieler wahnsinnig machen und vielleicht sogar irgendwann mal resignieren lassen, im Sinne von, die ziehen uns doch sowieso wieder Punkte ab, ist doch egal, was wir hier machen.
Ja, wahrscheinlich ist es motivatorisch relativ leicht für Sean Deitch, in die Kabine zu gehen und zu sagen, okay, ob die uns jetzt 10 oder 15 abziehen, lass uns einfach die nächsten Spiele alle gewinnen, dann sind wir safe und dann haben wir the greatest escape in the history of the Premier League geschafft wahrscheinlich. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir es wahrscheinlich sogar nächstes Jahr hin, uns für die Champions League zu qualifizieren. Es sei denn, es gibt dann wieder Punkte. Dann vielleicht doch nicht. Ja, also es ist schon... Ich möchte mich nicht wiederholen, deswegen halten wir es kurz. Aber der Satz muss drin sein nach wie vor. Wenn die Premier League uns nicht endlich vorstellt, warum sie wie zu welchen Dingen kommen, müssen wir ja immer einfach vom letzten Entscheidung, vom letzten Ergebnis her gehen, rechnen und sagen, okay, warum ist dies das und warum ist das das? Und ab wann ist ein Verlust zu berücksichtigen oder nicht? Und solange es da keine klaren, auch öffentlich nachvollziehbaren und kommunizierten Regelungen gibt, stinkt es mir einfach, diese ganze Nummer. Und wir sind noch nicht fertig, fürchte ich. Also ich habe ja schon gesagt, bei Nottingham, ich glaube, dass die durchaus noch mit der Reduktion der Strafe rechnen können. Und ich würde fast tippen, dass Everton das Gleiche auch nochmal tun könnte. Und dann müssen wir neu berechnen und dann hat der Kicker vielleicht auch recht, dass er es noch gar nicht mit einberechnet hat in seiner Tabellenkonstellation jeweils, weil sie schon denken, jetzt warten wir halt mal, bis wir Fakten haben und dann können wir immer noch rechnen. Vielleicht ist das, was die beiden Teams mitnehmen müssen. Redet nicht so viel über Abzüge, sondern versucht einfach alles Mögliche zu punkten und dann schauen wir mal. Es wäre schon noch möglich, jetzt die eine oder andere Zahl zu wälzen, zu vergleichen, aber ich mag ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, so ist das. Ich kann es nicht mehr hören. Nächstes Thema bitte.
Ja, dann drehe ich durch. Dann würde ich wechseln auf, wir sind ja jetzt am Ende einer englischen Woche und die große Frage ist ja, haben wir überhaupt ein paar Entscheidungen erlebt? Was wir wissen ist, dass Arsenal jetzt auch nach einem kompletten Spieltag neuer Tabellenführer ist, nach einem 3-0 bei Brighton Hove Albion. Vielleicht blicken wir als erstes mal auf Brighton, bevor wir dann über Arsenal gehen und dann kannst du ja vielleicht auch noch zwei Sätze zur Champions League verlieren.
Ja, also ich hatte das Spiel ja am, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Samstag, glaube ich. Samstag. Also Brighton hat ehrlich gesagt nichts davon hinbekommen, wofür sie eigentlich stehen. Es gab zwei, drei Gelegenheiten, aber nicht viel. Arsenal ist momentan einfach zu dominant, das muss man ganz klar sagen. Brighton hatte ein paar Chancen, aber nicht genug, um Arsenal irgendwie gefährlich zu werden. Und die sind momentan einfach, es gab die erste Aktion von Bukayo Saka, da dachte ich mir, oh, jetzt lassen sie da, das war eine Großchance und die lassen die liegen. Nicht, dass die jetzt anfangen, auch Dinge liegen zu lassen. Und in dem Moment fangen die an, Fußball zu spielen und das gewinnt 3-0. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Wieder kein Gegentor kassiert, ich glaube erst 4 Gegentore in diesem Kalenderjahr. Müssten jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, 37 Tore sein in diesem Kalenderjahr. Beste Abwehr, bester Angriff. Also das ist einfach momentan wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dazu muss man auch sagen, dass Kai Havertz momentan wirklich, also ernsthaft, ich habe das im Spiel auch gesagt, Kai Havertz ist in einer herausragenden Verfassung. Seit dem, ich glaube, 17. Februar habe ich rausgeschrieben, keiner mehr Torbeteiligungen als er. Das ist nicht gut, sondern das ist herausragend. Er ist momentan einer der besten Spieler der Liga. Ob das jetzt jemand glaubt oder ob das vielleicht mit der in der Mischkalkulation stimmt, ist natürlich nicht, weil der Anfang der Saison nicht gut war. Aber wenn man nur die Formtabelle seit Mitte Februar sieht, ist er das. Ist er einer der Besten. Und das kann jetzt jemandem gefallen oder nicht. Aber er ist es momentan, die Zahlen sind herausragend, er arbeitet super gegen den Ball, da waren wieder ein paar Balleroberungen dabei und allein so Aktionen, wo er den Gegner stellt, wo du dir denkst, wow, er reißt auf, er ist ständig da. Es gibt zwei Sachen, die mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. Er hat manchmal, glaube ich, so einen jähzornigen Zweikampf im Spiel, wo er irgendjemanden umreißt oder zu hart reingeht, wo ich mir denke, oh, lass das stecken. Und er hat so eine Aktion, wo er versucht, den Freistoß zu ziehen, Strafstoß zu ziehen, wo ich mir auch denke, lass stecken. Das sind so zwei Dinge, der hat immer so zwei Momente, wo er auskreist irgendwie, aber ansonsten ist das wirklich gegen den Ball, brauchen wir gar nicht reden, super clever die Laufwege, super wie er antizipiert, der Abschluss ist da, er läuft rein, er ist variabel, der ist wirklich herausragend. Und ernsthaft, jeder Einzelne, die müssen ja draußen irgendwo sein, das waren keine Bots, sondern das waren Menschen. Diejenigen, die den kritisiert haben und mit Häme bespuckt haben, ja, der ist so schlecht und das ist so bla bla bla. Die sollen bitte alle mal jetzt rauskommen und ihm genau das gleiche in positiver Emotion schreiben oder irgendwo drunter schreiben wie da. Das ist immer sehr, sehr witzig, dass da alle bei Häme immer super schnell sind und wenn es aber dann darum geht zu sagen, oh, da habe ich mich getäuscht, dann sind die alle weg. Dann hat's keiner mehr gewusst. Und das ist das, was wir, und da glaube ich, wisst ihr, worum es uns geht. Wir waren niemals hämisch, sondern wir haben immer gesagt, gebt dem Jungen Zeit. Wenn einer neu kommt, dann braucht er Zeit. Die hat er momentan und er spielt momentan herausragend. Und diese Typen, die damit Häme um sich geworfen haben, die persönlich, muss ich ehrlich sagen, die sollten echt mal ein bisschen nachdenken, was sie da eigentlich machen. Und das ist egal, ob das Experten waren oder es ist egal, ob das Zuschauer waren oder egal was. Ich finde sowas einfach, ich fand das einfach zu viel und ich habe ja mit Karabatz damals auch gesprochen. Der hat das indirekt zugegeben, dass ihn das schon beschäftigt hat und dass das Einfluss hatte. Und das ist mir einfach zu viel gewesen, ehrlich gesagt. Und mich freut es sehr, dass er momentan so performt. Und mich freut es sehr, dass wir ein sehr, 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 sehr spannendes Meisterrennen haben.
Bin gespannt, wie jetzt da die Champions League ansteht, wie Havertz in Deutschland diskutiert wird, weil es ja gegen ein deutsches Team noch dazu geht. Bin echt gespannt, wie das Ganze passiert wird. Ich glaube, wir können für uns hier schon reklamieren in diesem Podcast, dass wir Havertz zu jedem Zeitpunkt fair und vor allen Dingen richtig eingeschätzt haben und auch eben gesagt haben, das sollte so sein, dass das noch was wird. Und es war eigentlich nie nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich bin wirklich ein bisschen gespannt, wie das jetzt passieren wird. Lass uns vielleicht noch zu De Zerbi ein, zwei Sätze verlieren. Ich meine, das ist jetzt nicht die allerbeste Phase, in der Brighton steckt. Hängt womöglich auch zusammen mit der Personalie, mit der Persönlichkeit. Vielleicht muss man es sogar so sagen.
Ja, also ich glaube schon. Also ich habe das ja während des Spiels auch schon gesagt. Also er hat jetzt angedeutet, dass er nicht verlängern wolle, dass er sich mit der Ausrichtung des oder über die Ausrichtung des Vereins nicht so einig sei mit den Besitzer / eben der sportlichen Führung. Er hat immer wieder angemerkt, dass der Kader für die gewachsenen Ansprüche nicht gut genug sei. Gestikuliert derzeit nur negativ. Er wirkt irgendwie immer gereizt, bei vergebenen Chancen springt er wild umher oder schmeißt sich einfach nur in den Stuhl rein und legt sich dann wie so ein bockiges Kind rein. Er hat Ansu Fati jetzt öffentlich diskreditiert, dass es einfach nicht reicht und er tut nicht genug, wechselt ihn dann aber ein. Dann hält er teilweise einfach stur an irgendwelchen Plänen fest. Teilweise ja auch wirklich so, man hat das Gefühl, absichtlich riskante taktische Ausrichtungen, um ein Statement zu setzen. Ich glaube, da geht einfach was zu Ende. Der hat gedacht, die Geschichte geht positiver weiter. Ist es nicht, weil ich glaube, dass er auch, das glaube ich ist das Wort, dass das über allem steht, einfach sehr ungeduldig ist. Er selbst würde ganz gerne den nächsten Schritt machen. Brighton kann den nächsten Schritt aber nicht machen. Dafür sind sie einfach nicht groß genug. Das ist ja sowieso schon bahnbrechend, wo die stehen. Ja, das muss man auch mal sagen. Also das war, bevor Tony Bloom kam, habe ich es eh gesagt, das war irgendeine Hütte im Wald und nicht mehr. Jetzt sind die plötzlich, greifen die da die Top 6 an und das zum wiederholten Mal, weil da einfach herausragend gearbeitet wird. Sie holen Spieler aus dem Ausland, aus Kolumbien oder Ecuador oder so irgendwo, wo jetzt andere nicht so als erstes hinschauen. Sie holen Spieler, die bei großen Vereinen vielleicht auf dem Zettel standen, aber nicht durchgekommen sind. Und formen dadurch eine herausragende Mannschaft. Die nächsten Talente stehen ja schon wieder parat und jeder will da momentan hin. Nur, es ist einfach super schwierig für so einen Verein in der Größenordnung, da einfach in die Champions League-Ränge zu kommen. Das ist nicht möglich und es ist auch, das haben wir auch gehabt, sehr, sehr schwierig, allein in die Europa League zu kommen. Ich glaube, dass er sich einfach gewünscht hat oder gedacht hat, er ist wahrscheinlich ein bisschen zu ungeduldig, dachte wahrscheinlich, das geht jetzt so weiter und das ist es halt nicht und das nervt ihn, glaube ich. Und jetzt ist es halt so, dass er auch schon angedeutet hat, dass er gehen wird. Liverpool, Bayern, Barcelona haben Interesse gezeigt. Liverpool ist ja dann jetzt raus, aber Bayern soll angeblich schon mal angefragt haben, hört man. Brighton CEO Paul Barber hat auch schon gesagt, dass sie vorbereitet sind, falls er geht, was ja auch schon ein Zeichen ist. Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass der am Saisonende gehen wird. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Da bricht gerade was auseinander. Es ist schade. Wir hatten unseren Spaß, muss man auch ganz klar sagen. Er hat uns Spaß gemacht, die haben uns Spaß gemacht. Und ich persönlich muss sagen, De Zerbi ist ja das, was wir über Amorim gerade gesagt haben, mal 100. Also er ist momentan, alle kopieren ihn, alle feiern ihn, das ist der next big thing und bla 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 bla. Und er ist so der Hype-Trainer des Jahrtausends momentan. Aber ich muss schon sagen, wie er sich momentan verhält, gefällt mir überhaupt nicht. sage ich ganz ehrlich, es gefällt mir gerade überhaupt nicht, weil Brighton hat ihm eine Menge möglich gemacht. Brighton hat ihm eine große Chance gegeben. Sie haben ihm viel hingestellt. Brighton arbeitet herausragend. Das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch während des Spiels gesagt. Wenn Leute immer auf Investoren schimpfen, es gibt auch gute Investoren beziehungsweise gute Besitzer. Schaut euch mal an, was Tony Bloom aus Brighton gemacht hat. Die haben 130 Millionen Pfund Gewinn gemacht. Das ist Premier League Rekordgewinn und da ist der Caicedo-Deal noch nicht einmal drin. Muss man sich mal vorstellen. Dann, wo er sie hingeführt hat, was da gemacht wird, was die, wie viele Talente die gerade im Kader haben, verliehen haben, auf dem Zettel haben, wie viele Sportdirektoren die geschaffen haben, die jetzt irgendwo in der Liga rumlaufen. Das ist wirklich ein Stadion. Die haben wirklich es geschafft aus einem, ich weiß noch, ich habe damals Anfang der 2000er mir ein Trikot gekauft von denen. Einfach nur, weil ich den Namen lustig fand. Und da waren die Drittligist. Borderline Viertligist, ja, so an der Kante. Und was er daraus gemacht hat, was da gemacht worden ist, ist wirklich herausragend. Die sind State of the Art, was Vereinsführung betrifft. Also wirklich nicht immer schimpfen auf Besitzer, sondern es gibt auch welche, die haben gute Ideen. Das ist einer davon. Also der ist wirklich Paradebeispiel für dieses Investorenthema oder für dieses Besitzerthema. Aber egal, das ist nicht der Punkt. Dass dann aber De Zerbi so damit umgeht und das einfach so wegwirft, so quasi, und das nicht zu schätzen weiß. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut formuliert. Das tut mir gerade ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass da mit mehr Klasse, ist das irgendwie zu hart, dass da ein bisschen mit mehr Klasse einfach gegangen wird und dass man einfach sagt, wir hatten eine schöne Zeit und ich habe jetzt die nächste Chance und die würde ich ganz gern annehmen. Und dass dann er für immer in den Herzen bleibt. Aber ich glaube, das verspielt er leicht.
Ja, zumindest, ja, stimmt, in der aktuellen Phase, ja, ich glaube, dass wenn man dann irgendwann mal mit ein wenig Abstand draufblickt, werden beide Seiten erkennen, was sie einander jeweils gegeben haben, was sie aber auch voneinander bekommen haben, also hoffe ich zumindest, aber mir geht's schon auch wie dir, ich habe ja das Mittwochsspiel dann gemacht, und da war es mir auch zu theatralisch, also bei jeder vergebenen Chance, und es war wirklich kein gutes Spiel, sagen wir es mal so. Also das Spiel selbst war langweilig und Brighton war auch nicht gut. Und bei jeder dann kleinen Möglichkeit, so ganz wissend, theatralisch in die Kamera zu fluchen und so Situationen zu nutzen, um eine Gestik, Mimik hinzulegen, die total drüber war, das mochte ich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass er gerade versucht, seinen Punkt immer zu machen. Und das nervt mich auch, also das muss ich sagen. Aber ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche oder wahrscheinlich sogar beide Wochen habe ich auch schon gesagt, es gibt manchmal Dinge, die gehen natürlich zu Ende und das ist das Gefühl, das ich jetzt habe. Das geht einfach zu Ende, nichtsdestotrotz auch immer noch in der laufenden Saison, wenn man auch schaut, dass es einige Teams geben, die glaube ich, einfach gut performen oder vielleicht sogar besser, als ich es erwartet hätte, wie Aston Villa als Beispiel, sind immer noch im Kampf um die europäischen Plätze. Ich glaube nicht, dass das was wird dieses Jahr, aber okay. Also es ist immer noch völlig in Ordnung aus meiner Sicht, wie sie dastehen. Das darf man schon auch nicht vergessen.
Ja, absolut.
Auch wenn es jetzt letztlich dann ja auch mal deutlich geworden ist, wieder mal gegen Arsenal. Das ist ein Spiel gewesen, letztes Jahr, glaube ich, also wirklich im vorletzten Jahr, das war dann wahrscheinlich Silvester 22, meine ich, hast du das gemacht, das Spiel, also quasi von 22 auf 23, da war ich dermaßen heiß auf das Spiel, oder war es vielleicht sogar letzte Saison, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, diesmal war es ziemlich klar, also ich wusste eigentlich, was passieren würde, wenn ich ehrlich
bin. Genau, und das ist nicht mehr so, also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, und ich glaube auch inzwischen, das ist ja Teil der Wahrheit, wissen alle, was zu erwarten ist bei Brighton, wohingegen Arsenal meistens in dem Moment, wo wir denken, die Fragen zu kennen, die Antworten zu kennen, dann wechseln sie die Fragen. Und das ist nicht mehr so, aber gut. So sind die Dinge halt im Moment bei Brighton.
Ja,
vielleicht noch an der Tabellenspitze ganz kurz bleiben. City hat seine Sache gemacht. Samstagmittag gegen Crystal Palace, auch unter der Woche gewonnen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, das zu erwähnen. Aston Villa, sehr, sehr deutlich. Dann Crystal Palace am Samstag, wohingegen Liverpool bei Manchester United nur, sage ich jetzt einfach mal so, ein 2-2 gemacht hat. Ich dachte eigentlich noch, dass sie es dann wirklich komplett drehen könnten. Aber jetzt ist doch irgendwann mal passiert, sie haben ja die ganze Saison über damit gezündelt, dass sie irgendwann dann doch nicht mehr zurückkommen können, Liverpool. Und jetzt sind sie nur zum Teil Wahnsinn. Wenigstens gekommen, aber musste eigentlich so passieren.
Also ich hab's ja, ich hab das für Sky zusammengefasst, deswegen das ist du schneidest ja dann oder du weiß nicht, da, ob ihr da mit dir zu vertraut seid, aber du sitzt da einfach, schaust den Spielern und sagst dann einem Cutter, welche Szenen du drin haben willst und also welche Chancen und wie auch immer. Wir hätten von Liverpool 20 einbauen können und wir hätten von United haben wir echt gesucht bis zu den Toren. Haben wir echt gesucht. Da gab's so Halbchancen, Hereingaben, die verpasst worden sind, Heulund ein paar Mal vorbei und so weiter und so fort. Also vorbei gelaufen am Ball. Und so weiter und so fort, kam nicht richtig ran. Also es gibt zwei Dinge, die mich wirklich, es gibt ein paar Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Also A, die Chancenverwertung war nicht gut, aber das ist, war in dieser Saison schon öfter so. Es ist ja respektabel, dass Liverpool überhaupt so viele Chancen rausspielt, 28 an der Zahl, aber nur 7 aufs Tor, aber sie haben schon ihre Gelegenheiten. Expected Goals Wert war bei fast 4 Toren. Und du machst nur 2 draus, das ist zu wenig. Das war immer so, also sie haben immer leicht underperformed, das ist jetzt nichts Schlimmes. Gerade bei einer Mannschaft, die so viel, die, wo sich die Gegner, bei der sich die Gegner meist tief reinstellen, die kommen lassen und so weiter und so fort, ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Und dann kommen logischerweise auch keine herausragenden Schusschancen raus, aber du hast genug, um was zu tun. So, du hättest 4 Tore machen müssen, du machst nur 2. Das ist Punkt 1. Dann natürlich, dass du dir, also ja, es ist immer ein Fehler drin. Jetzt war der von Kwanzaa auf der Mittellinie und Bruno Fernandes macht das herausragend. Ja, also 90% der Spieler hätten den angenommen und geschaut. Er haut ihn einfach gleich drauf und selbst wenn du draufhaust, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass du den triffst. Das ist ein unglaubliches Tor, also wirklich unglaubliches Tor. Brutal. Deswegen da Hut ab. Du kassierst dann auch Gegentore, die ja, also die wirklich heftig sind, brauchen wir nicht reden. Mainu trifft den wahrscheinlich auch, ja, wobei der schon. Der trifft den wahrscheinlich schon so wieder, aber du kassierst natürlich aus gefühlt 2 Chancen 2 Tore. Okay, aber das liegt natürlich auch an dir. Du gerätst wieder in Rückstand, auch wenn es dann nach einer Führung ist. Trotzdem, aber was wirklich das, also das heißt, das sind so, du machst vorne zu wenig, du kassierst hinten zu viel, du gerätst in Rückstand und jetzt kommt der Punkt, bei dem ich wirklich Bauchschmerzen habe. Du lässt dir von einer Mannschaft, die eigentlich kein Tempo hat, ich übertreibe jetzt bewusst, lässt du dir das Tempo diktieren und lässt du dir ein wildes Spiel unterjubeln, das dir nicht gefallen kann und das Manchester United wieder ins Spiel bringt. Wenn du das sachlich runterspielst und dieses Chaos nicht so zulässt und nicht so annimmst, dann passieren dir diese Fehler nicht. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Und das ist das, wo ich am meisten, also Liverpools Probleme sind in einem Spiel aufgezeigt worden von einer Mannschaft, die eigentlich gar nicht die Fähigkeit dazu hat. Nicht böse sein, liebe United-Fans. United, ich habe das ja auch gesagt, die haben schon ihre guten Phasen und so, aber es dürfte eigentlich um diese Zeit nicht reichen, um Liverpool gefährlich zu werden. Das waren sie aber mehr als nur und das hat Liverpool zugelassen. Und das ist etwas, glaube ich, die haben Punkte liegen lassen, die sie am Ende der Saison bereuen könnten.
Ja, glaube ich auch, das könnte so ein, weil ich würde nicht davon ausgehen, dass die perfekt bleiben bis zum Schluss und dann ist es so ein Spiel, dass du es eigentlich gewinnen müssen. Ich finde es ganz interessant, das haben wir gestern auch zwischen uns besprochen, Arsenal hat United auch noch und das ist der Test für mich. Also wir haben ja letztes Jahr immer davon gesprochen, ab wann glauben wir es, dass das Arsenal mit dabei sein kann. Wenn sie das auch, also wenn sie bis dato cool bleiben und das gewinnen, dann sind sie Meister. Behaupte ich. Also da muss man jetzt auch nicht so clever sein, weil da sind dann nicht mehr so viele Spiele zu spielen und dann werden sie es schon noch über die Zeit bringen. Ich glaube im Wesentlichen trotzdem den Trend entsprechend, wenn wir das Meisterrennen nennen. Also Arsenal geht vorne weg, macht im Moment keinen Fehler. Das ist ja das Wichtigste. City gewinnt seine Spiele, wie auch immer geartet. Teilweise offensiv berauschend, dann aber auch hinten für einen gut. Das ist ja auch durchaus etwas Neues in Anführungszeichen, dass Citys Defensive deutlich verwundbarer ist als die zum Beispiel Arsenals und Liverpool hat ja genau die ganze Zeit mit einem solchen Ergebnis geflirtet, die ganze Saison über. Das muss man ja schon so ehrlich sagen. Lass uns vielleicht noch einen halben Satz verlieren zur Champions League ganz schnell. Die beiden englischen Vertreter, die ja noch mit drin sind, ich meine, es gibt ja auch auf den anderen Ebenen noch Vertreter wie West Ham, die gegen Leverkusen ran müssen im Steiten-Derby, wie Aston Villa, die wahrscheinlich in der UEFA Europa Conference League der absolute Favorit sind, weil sie halt einen Trainer namens Unai Emery an der Seitenlinie stehen haben. Und das ist ja auch alles, insbesondere auch Leverkusen gegen West Ham, nicht ganz unerheblich dafür, wer sich dann für die Champions League qualifiziert oder besser ausgedrückt, wie viele Vereine sich für die Champions League qualifizieren können. Denn es geht letztlich, wenn ich es richtig gecheckt habe, nur noch um Deutschland und England, also ganz realistisch betrachtet. Aber vor allen Dingen in der Champions League Arsenal gegen die Bayern, was natürlich viele Leute bewegen wird hier in Deutschland, und City einmal mehr gegen Real Madrid. Wie hast du sie, die Engländer?
Ja, also das Frage gebe ich dir gerne zurück. Ich bin momentan da wirklich, ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich bin momentan wirklich da auch. Es gibt so viele Punkte in die eine Richtung wie in die andere Richtung, dass ich es ehrlich gesagt nicht genau sagen kann.
Also ich habe beide vorne. Ich glaube einfach an Manchester City zum Zeitpunkt. Ich glaube an, also da habe ich sogar fast gar keine Zweifel. Es ist Real Madrid, das wissen wir, aber was letzte Saison abging bei City gegen Real Madrid, das hat mich zu sehr überzeugt, so dass ich denke, dass die auch entspannt genug sind inzwischen, also den Faktor, dass sie vielleicht drüber sein könnten und etwas zugeneigt, den habe ich nicht mehr. Und ja, Bernabeu ist Bernabeu, das ist ja immer so, aber ist vielleicht auch nicht ganz glücklich in der Konstellation für Real Madrid, dass das Hinspiel im Bernabeu ist und eben nicht andersrum, sonst hätte man ja nochmal den Halbfinalgeist von einst beschwören können in einem der krassesten Fußballspiele, das ich je gesehen habe. Da dürfte ich ja im Stadion sein damals. Deswegen glaube ich irgendwie City, da habe ich eigentlich gar nicht so richtig viele Zweifel, muss ich sagen. Und bei Arsenal ist es halt so, das haben wir ja auch schon mal kurz besprochen, ich habe immer dann etwas Angst, wenn ein Gegner sehr stark aufs Umschalten geht bei Arsenal, wenn ein Gegner eine sehr deutliche Defensivleistung hinlegt und Arsenal sich halt rundherum spielen muss, wenn es dann mal nicht mit der Chancenverwertung so klappt, so wie gegen Porto, dann könnte ich es mir denken. Es ist natürlich nochmal eine andere Stufe jetzt im wahrsten Sinne des Wortes erreicht, auch in so einem Turnier, das diese Truppe ja noch nie gemeinsam, jetzt können wir wieder das Trinkspiel aktivieren, wenn ihr eins macht. Dieser Kader hat noch nie zusammen ein Champions League Viertelfinale absolviert und schon gar nicht gegen Bayern München und Thomas Tuchel, der viele, viele Probleme hat in München, aber ich glaube in der Lage sein könnte, zwei Matchpläne hinzulegen, die es Arsenal zumindest mal schwer machen würden. Das ist nicht, also auch nicht falsch verstehen, City wird nicht Real Madrid aus dem Stadion hauen, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das in Anführungszeichen vom Ergebnis her vielleicht knapp bleibt, aber deutlicher wird als die Sache Arsenal gegen Bayern. Da würde es mich nicht wundern, wenn es unterm Strich in eine Verlängerung geht, dann in München. Aber ich habe beide weiter, will ich kurz um sagen. Wohingegen ich bei West Ham zum Beispiel, das ist schon auch eine Turniermannschaft, ich glaube einfach gerade nicht daran, dass die gegen Leverkusen irgendwas machen können, das glaube ich einfach nicht. Aber
ja, also bei Bayern, ich sehe nur eine Sache, also es gibt wirklich nur, also erstens, ich habe es im letzten Spiel auch gesagt, Arsenal hat eine Menge gereicht, es fehlen nur zwei Dinge, A, der nationale Titel, da sind sie kurz davor, oder zumindest sie sind im Dunstkreis, und sie sind halt europäisch noch Greenhorns, okay. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass ihnen der eigene Kopf einen Streich spielt. A, weil die Stage vielleicht noch zu früh kommt, weiß ich nicht genau, glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Aber wenn die Bayern ein frühes Tor machen, das glaube ich wäre, lass die aus irgendeiner Ecke irgendwas rein, und das ist bei Bayern immer möglich, brauchen wir nicht reden, die haben die Qualität, die haben natürlich auch die Erfahrung, die haben die Abgezocktheit, dass die irgendwie einen reinhauen und dass Arsenal dann anfängt nachzudenken. Das kann sein. Wenn das nicht, ansonsten spielerisch durchspielen und so weiter und so fort, da habe ich Arsenal vorne. Und ich glaube auch, dass sie am Ende gewinnen.
Also ehrlicherweise, der Kontrast könnte ja gar nicht krasser sein. Du hast bei Arsenal ein Team, wo ich das Gefühl habe, dass jeder lebt und versucht, mit Leben zu füllen, was der Trainer ihnen vorgibt, dass sie wirklich richtiges System spielen, dass der Kader, dass die Mannschaft zusammen daran glaubt, dass es die richtige Richtung ist. Wohingegen du bei Bayern München, also gegen Heidenheim, Alter, also mir ist klar, das hat ja Tuchel auch vorher tatsächlich schon gesagt, dass, also wir haben einen Grund, uns hier zusammenzureißen, auch wenn es in der Liga um nichts mehr geht, nämlich Arsenal. Könnte man jetzt sagen, entweder sie überhöhen das Spiel oder aber sie haben die volle Konzentration auf dieses Spiel oder diese Spiele gelegt. Aber bei München habe ich das Gefühl im Moment, dass keiner mehr Bock hat, überhaupt ein System zu laufen. Das macht jeder nur noch alles für sich. Und ich weiß, das klingt oftmals nach einer billigen Erklärung, wenn man keine mehr hat im Fußball, aber so ist es tatsächlich. Das sind 11 Leute, wo jeder eine andere Idee hat, was jetzt richtig wäre. Und meistens führt genau dieser Spieler sie dann auch aus. Und so kann es nichts werden. Und da triffst du auf eine zu gut geölte Maschine. glaube ich, in Arsenal. Deswegen kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht reichen würde, auch wenn ich nach wie vor davon ausgehe, dass das knapp wird. Aber das nur vorneweg als kleiner Ausblick. Vielleicht sprechen wir dann an anderer Stelle noch einmal über diese ganzen Dinge. Kurzes Wort noch vielleicht, weil es ein paar andere Dinge jetzt gab in der Tabelle. Ich habe schon gesagt, gerade am Samstag war es ja erstaunlich. Everton schlägt Burnley, die bis dato den Anschein erweckten, oh, die sind wieder da, die leben. Das tut natürlich jetzt doppelt und dreifach weh. Was es am Ende wert sein wird für Everton, wissen wir noch nicht genau, aber sie haben zumindest mal gewonnen. Auch Luton gewinnt 2-1 gegen Bournemouth. Das heißt, die haben gepunktet. Auch Brentford hat gepunktet, die auch noch mit drunter sind, gegen Aston Villa. Und auch Sheffield United hat ganz spät gegen Chelsea gepunktet. Ich glaube nicht, dass das da noch reicht, aber was ich euch damit sagen will, und da komme ich ja hin, dass Nottingham Forest das einzige Team ist da unten, die nicht gepunktet haben. Pluspunkte Abzug könnte schwierig werden. Und die Spiele mit Nottingham und Brentford, die im Abstiegskampf sind, haben jeweils Ergebnisse gebracht, die zum Wechsel auf der 4 geführt haben. Wie gesagt, kann sein, dass Platz 5 auch für die Champions League reicht, aber ich habe schon bei Aston Villa, also beide Teams, Tottenham und Villa, wenn man jetzt mal aufs Power Ranking schauen würde, sind, glaube ich, nicht so überzeugend gerade im Moment. Der Unterschied ist nur, dass Tottenham weitestgehend die Ergebnisse holt und Aston Villa zwar auch wieder angefangen hat, Ergebnisse zu holen, jetzt aber mir zu viele Gegentore gerade kassiert. Also die ist ja eh nicht so, dass Unai Emery ein Defensivteam dieses Jahr gestellt hätte, im Gegenteil. Aber gerade sind es zu viele Gegentore. Also ich meine, klar, 4 gegen City, 3 gegen Brentford, alles in einer Woche, das ist schon hart, aber auch einfach Phasen in Spielen, das ist vollkommen unnötig, das gegen Brentford wegzugeben. Ganz klar 2 verlorene Punkte und mich würde es auch gar nicht wundern, wenn am Ende Tottenham in der Endabrechnung vorne bleiben würde, weil sie gerade alles in allem leicht überzeugender wirken. Wirklich nur leicht. Das, glaube ich, bleibt auch ein Rennen bis zum Schluss, aber ganz leicht hätte ich gerade Tottenham vorne tatsächlich.
Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Also langfristig glaube ich auch, dass es dann... Ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich, hätte es Aston Villa verdient, allein schon, weil mein Tipp dann aufgehen würde. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt, ehrlich gesagt. Also wenn sie so weiterspielen, ich hatte jetzt auch zuletzt, die wirken irgendwie abgeschliffen. Also so leicht ein paar Prozent fehlen. Aston Villa bräuchte aber alles, um es zu packen. Ja. Deswegen, das wird schwierig.
Zumal ich mir auch vorstellen könnte, dass irgendwann mal der Fokus dann vielleicht sogar auch auf den europäischen Wettbewerb geht, weil da sind sie im Viertelfinale gegen Lille. Das ist sicherlich der härteste Gegner im Wettbewerb. Das traue ich ihnen aber zu, tatsächlich. Und dann wären in Brügge, PAOK, Pilsen, Florenz, Fenerbahce und Olympiakos Gegner drin, die für Villa machbar erscheinen und insbesondere mit einem Spezialisten in K.O.-Spielen mehr als nur machbar erscheinen. Es könnte also durchaus sein, dass Villa irgendwann mal denkt, okay, komm, dann, also vielleicht auch unbewusst, dann legen wir den Fokus eher da drauf und das behalte ich als einen großen Vorteil. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob die Zahl stimmt, aber nachdem ja Tottenham keinen europäischen Fußball hat und sehr, sehr früh in den Pokalwettbewerben ausgeschieden ist, werden die, glaube ich, am Ende bei 41 Pflichtspielen landen, mit einem Kader zugegebenermaßen, der auch genau nur dafür hergestellt ist. Aber das könnte in der Endabrechnung ein fetter Vorteil sein für Tottenham, dass die einfach keine Doppelbelastung, Dreifachbelastung hatten oder haben.
Ja, sehe ich auch so.
So, dann sind wir schon wieder angekommen am Ende einer englischen Woche, die meistens sehr unterhaltsam gewesen ist. Das muss man schon auch nochmal rausheben, finde ich, in dieser Premier League Saison. Wir sagen ja eigentlich in jeder Spielzeit, ja, ist lustig, passieren unvorhergesehene Dinge, aber in dieser Saison ist es besonders oft so. Also ich kann mich lange nicht an so oft gedrehte Spiele und so erinnern, so viel Dramatik kann ich mich lange nicht mehr erinnern. Und das ist ja letztlich auch überall in der Tabelle zu finden, an jeder Entscheidungsfront zu finden. Und ich könnte mir auch vorstellen, bis ganz zum Schluss wird das so sein. Also unten sowieso, weil allerspätestens die Nachhaltigkeitsregeln dafür sorgen werden. Und aber auch oben haben wir 3 legitime Meisterschaftskandidaten. Kurzum, 23-24 macht großen Spaß bis jetzt. Und ein paar Runden miteinander werden wir noch gehen in diesem Podcast.
Bis auf die Punktereduktion, die gehen mir einfach nur um Zeiger. Und Schiedsrichter genauso. Das sind die einzigen beiden Dinge, die mir diese Saison nicht so gefallen. Aber du hast recht. Was hast du am Wochenende?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir so noch gar nicht beantworten kann. Aber, meine Lieblingsanschlusszeit 13:30, Newcastle gegen Tottenham ist dann das 4. Mal in Folge Tottenham.
Oh, das ist nicht schlecht. Ich habe das 3. Mal in Folge Arsenal. Ich habe mit dem Kollegen Sven Schröter getauscht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. weil Arsenal wäre am Samstag gewesen, ist aber verschoben worden auf Sonntag. Und das werde ich machen. Plus Manchester United gegen Bournemouth am Samstag. 18:30. Das sind die beiden Spiele, die ich diesmal haben darf.
Das freut mich sehr für dich. Ich freue mich dann auch schon. Nächstes Wochenende habe ich Sheffield gegen Burnley. Da glaube ich, könnte es auch rechnerisch sogar schon soweit sein. Aber das besprechen wir dann nächste Woche, denn wir hören uns ja mindestens noch einmal bis dahin.
Ja, weil der April, der macht, was er möchte, glaube ich. Mhm.
Gut gereimt.
Danke.
Du bist für den Abschluss zuständig, deswegen versuche ich schon seit Jahren dahin überzuleiten.
Absolut. Also ich bin hier Abschlussspezialist, deswegen haue ich das Ding jetzt rein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß mit der Champions League, viel Spaß mit der Premier League. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, dieses wunderschöne Wort. Cheers.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.